Kommunikationspuls von und mit dem Kommunikationsexperten Dr. Thorsten Klein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Kommunikationspuls, herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute tauchen wir ein in die Welt von Social Media und ich freue mich sehr, dass, jetzt muss ich überlegen, wie ich sage, ich mache es mal mit dem Vornamen, dass die Jasmin unter uns ist. Liebe Jasmin, herzlich willkommen.
Hallo, cool, dass ich hier sein darf. Ich bin gespannt.
Warum sage ich, ich muss überlegen, wie ich es sage? Dein Instagram-Kanal heißt anders als du mit Nachnamen.
Genau, ja, Prinzessin Jasmin.
Die Prinzessin Jasmin, die Jasmin Lehmann aus dem wunderschönen Saarland, nämlich aus Freisen. Für die, die außerhalb des Saarlandes zuhören, Freisen liegt, wie kann man es beschreiben?
Gute Frage. In der Nähe von St. Wendel, das kennt man dann doch schon eher.
Also ländlicher Raum, könnte man vielleicht sagen.
Ja.
Ländlicher Raum. Und du bist unterwegs als Prinzessin Jasmin. Woher kommt denn der Name Prinzessin Jasmin, insbesondere wenn man dann bei Instagram unterwegs ist? Ist das die Instagram-Prinzessin?
Nee, tatsächlich, der Name ist ganz früher entstanden, 2012, als ich angefangen habe mit Instagram. Da war ich mehr in Richtung Fashion unterwegs, mittlerweile eher in die Fitnessrichtung. Und damals hat es gepasst mit dem Prinzessin. Heute würde ich jetzt sagen, es passt nicht mehr so ganz, da ich mich schon auch verändert habe. Aber der Name ist geblieben.
Okay. Und der Name ist geblieben, aber kein Programm mehr.
Nee, würde ich nicht sagen. Mittlerweile ist eher Maschinenprogramm.
Okay, dann können wir gleich nochmal dazu kommen. Du hast noch ein Programm entwickelt, das heißt Fit mit Jasmin.
Genau, das ist ein Online-Coaching, wo es Trainings- und Ernährungspläne gibt. Man kann sich das vorstellen wie Personal Training, nur online.
Und welcher Kanal ist der, den du am meisten bespielst oder worüber findet man dich am ehesten?
Tatsächlich über Prinzessin-Jasmin, das ist mein Hauptaccount und der Coaching-Account ist fitwithjasmin-coaching.
Hast du dich denn ganz bewusst für Instagram entschieden und gab es auch mal die Überlegung, einen anderen Kanal Social Media zu bespielen, Facebook oder TikTok und was man sich alles so vorstellen kann?
Also 2012 kam nur Instagram für mich in Frage, als ich gestartet bin. Jetzt die letzten Jahre habe ich öfter mal drüber nachgedacht, auch was auf TikTok zu machen. Habe auch ein, zwei Dinge dort gepostet, aber nicht regelmäßig. YouTube habe ich mal drüber nachgedacht, aber letztendlich bin ich aktuell eigentlich nur bei Instagram.
Und dort ist dein Fanclub angewachsen auf jetzt 180.000?
Ja, das kommt hin, genau.
180.000 Follower, also Fans. Wie viele davon kennst du persönlich?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen 700, 800.
Oh ja, immerhin. Ich dachte, nach 7 kommt kein 100 mehr.
Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich folge so 700 bis 800 und das sind auch primär Leute, die ich auch irgendwann mal persönlich gesehen, getroffen habe.
Fühlst du dich mit den anderen denn dann verbunden, auch wenn das nur digital ist?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man seine Follower nicht persönlich kennt, hat man trotzdem einen persönlichen Bezug zu denen, was ich auch immer... Wenn jetzt zum Beispiel die FIBO ist, das ist ein Offline-Event, wo man dann die Möglichkeit hat, die Follower in real life zu treffen. Und dann ist es so, wenn man sich dann das erste Mal sieht, als ob man sich schon ewig kennt. Obwohl man vielleicht auch vorher noch nie miteinander geschrieben hat, sondern die Menschen schauen meine Story, die wissen super viel von mir. Und dann ist es direkt so, ja, man fühlt sich direkt vertraut mit der anderen Person.
Spannend. Ich komme ja aus der Medien- und Kommunikationswissenschaft und dort hat mir mein Doktorvater irgendwann mal geholfen mit der Resonanztheorie. Die Resonanztheorie bedeutet, dass jeder Mensch das Bedürfnis nach Resonanz hat. Bedeutet, dass, wenn ich dir eine Frage stelle, ich eine Antwort erwarte. Und dazu gibt es in Deutschland einen relativ berühmten Soziologen, der heißt Hartmut Rosa, und der hat diesen Resonanzbegriff beschrieben wie einen vibrierenden Draht. Ein vibrierender Draht zwischen zwei Menschen. Und wenn dieser Draht vibriert, dann sind wir in Verbindung. Und wenn dieser Draht nicht mehr vibriert, dann kann man ihn abschneiden und dann war es das mit dieser Beziehung. Vor dem Hintergrund stelle ich mir gerade die Frage, wie oft musst du diesen Draht vibrieren lassen, damit die 180.000 immer nochmal die Resonanz spüren und die Verbindung zu dir haben?
Also über die Story jeden Tag. Aber ich mache natürlich auch meine Nachrichten, also auch die privaten Nachrichten. Man kann mich ja anschreiben. Da versuche ich schon auch immer zu antworten. Ich gebe mein Bestes. Aber täglich auf jeden Fall, ich lade so 8 bis 10 Stories am Tag hoch, über den Tag verteilt, morgens, mittags, abends.
Okay.
24/7.
Halleluja. Das nennt man dann Influencerin.
Ja, einige nennen es so. Ich würde vielleicht sagen Creator. Das hört sich ein bisschen cooler an als Influencerin.
Okay, dann nehmen wir mal den Berufsbegriff der Creatorin. Creatorin. Creator weiblich.
Ja.
Okay.
Oder? Ja.
Ist das so? Naja. Nun denn, wenn du sagst, in den Stories jeden Tag, also wir unterscheiden mal, wie bedient man Instagram? Es gibt Stories und es gibt Posts.
Genau, es gibt Feedposts, Reels, ist ja auch so eine separate Sparte, und die Story. Und dann natürlich Direct Messages, also die Nachrichten.
Hm. Welche dieser 4 Instrumente bespielst du am Tag wie oft?
In Story mache ich schon ja so 8 bis 10 am Tag. Einmal poste ich, entweder in Feedpost oder eben in Reel. Und Nachrichten mache ich auch jeden Tag.
Es gibt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für gewöhnlich relativ viele Führungskräfte, Entscheider, Vorstände, Geschäftsführer von Unternehmen, die ja alle vor dieser Herausforderung stehen. Ich muss mich dorthin bewegen, wo die Menschen sich aufhalten, also in soziale Netzwerke, und befassen sich dann ja auch damit, wie oft muss ich denn posten und was gebe ich denn preis. Bei dem Thema Häufigkeit, du hast gesagt, so 7, 8, 10 Stories am Tag sind fast schon normal. Braucht es die denn dann oder nervt das irgendwann die Fans?
Ich denke, es kommt auf die Community an, auch das, was man zu erzählen hat, wie viel gibt man preis, weil wenn man keine Themen hat, die man teilen kann, dann braucht man natürlich auch nicht unnötig, sage ich jetzt mal, irgendwelche Stories hochzuladen. Die Frage ist, okay, was interessiert die Community, was wollen die sehen?
Und wie hast du herausgefunden, was deine Community sehen will?
Ich habe irgendwann angefangen zu posten und dann habe ich gemerkt, okay, auf was kommt denn letztendlich viel Feedback? Also wenn man auf Stories kann man reagieren, Nachrichten schicken oder auch mit Reactions, Smileys, sage ich jetzt mal, reagieren. Und da merkt man dann, was gut läuft und was weniger gut läuft.
Mhm. Du hast dich konzentriert auf das Thema Fitness, Ernährung. Die Smileys kamen auf welche Inhalte denn am häufigsten?
Also man muss sagen, ich habe ja natürlich das gepostet, was mein Leben hergibt, was ich den ganzen Tag so mache. Und dann sind die Follower ja gekommen. Also es ist nicht so, dass ich meinen Content jetzt direkt nach meinen Followern ausrichte. Mittlerweile ist halt, ich bin in eine bestimmte Richtung ausgerichtet. Und man weiß, wenn man auf mein Profil kommt, okay, die postet viel über Training, Ernährung, Mindset, Lifestyle. Und deswegen ist es eigentlich, ich poste das, was ich möchte, aber trotzdem kommt es auch gut bei meinen Followern an. Ich denke einfach, weil sie mich auch als Mensch mögen und meine Persönlichkeit.
Das bedeutet dann aber auch, dass du jeden Tag durch die Welt gehst und denkst in Stories?
ja, tatsächlich schon. Also wenn ich unterwegs bin mit Freunden und irgendwas Cooles sehe, zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang, dann ist so der erste Gedanke, oh, erstmal eine Story machen.
Handy raus.
Erstmal Handy raus. Ja, eigentlich super schade, weil sobald ein schöner Moment ist, den man eigentlich genießen sollte, ist direkt in meinem Kopf, oh cool, muss ich meinen Followern zeigen.
Okay. Und damit sinkt die Lebensqualität.
Nee, so würde ich das jetzt nicht beschreiben, weil ich mache das, es ist fester Bestandteil meines Lebens irgendwie. Ich könnte mir das jetzt, ist irgendwie komisch, wenn ich es nicht machen würde, weil der Gedanke entsteht und ich habe dann auch das Bedürfnis, ich will das auch. Es ist dann nicht so, dass ich sage, ah nee, ich muss das jetzt machen, eigentlich will ich das nicht, sondern ich will das dann auch.
Okay. Gibt es denn Situationen, bei denen du dich schon geärgert hast? Verdammt, warum habe ich das Handy gezückt? Ich hätte auch den Moment genießen können.
Nee, das war noch nie der Fall. Ich mag es ja auch, die Momente einzufangen, weil dann kann ich sie mir auch im Nachgang nochmal anschauen. Und gerade wenn ich jetzt auch zurückblicke auf meine Reisen die letzten Jahre, ich habe gerade vor einer Woche dann nochmal die Videos und Bilder angeschaut und da bin ich richtig happy, dass ich so viel Content mache und so viele Bilder und Videos, weil ich dann immer nochmal schöne Erinnerungen auch habe.
Das kann ich nachvollziehen. Trotzdem frage ich mich ja dann, wann explodiert denn das Handy? Also wenn du so viel produzierst, heißt das ja, du musst ja auf deinem Handy Tausende von Fotos und Videos haben. Das heißt, du brauchst dann extra viel Speicherplatz. Und wie archiviert man die? Weil die muss man ja irgendwann mal wieder finden.
Ja, das ist so ein Thema. Da habe ich tatsächlich noch nicht die richtige Struktur für mich gefunden.
Dann bin ich ganz froh, dass es dir genauso geht.
Ja, das ist sehr schwierig. Mittlerweile habe ich mir jedes Mal tatsächlich ein neues Handy gekauft, als es voll war. Weil meine Cloud ist auch voll. 2 Terabyte, das ist ja so das Maximum, was man da buchen kann. Und jetzt das neue iPhone gibt es ja auch mit 1 Terabyte, glaube ich. Das habe ich auch. Aktuell ist noch speicherfrei. Schwierig.
Okay, ich merke schon. Also eine Gelddruckmaschine für Apple.
So könnte man es nennen. Aber ich möchte irgendwann, wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit habe, weil man kann sich ja auch eine Festplatte kaufen und das alles auf eine Festplatte machen. Müsste man halt mal machen.
Ja, okay. Stellt sich noch die Frage, wer ist dieser Mann?
Müsste ich machen.
Wenn wir nochmal überlegen, was wir auf diesen Kanälen so von uns geben. Wie privat, wie persönlich und wie beruflich ist denn dein Content? Und hast du dir da vorher Gedanken drüber gemacht, was gebe ich denn jetzt von mir selbst preis?
Tatsächlich habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich, weil ich auch schon so lange auf Social Media poste und immer schon super viel geteilt habe. Also ich würde sagen, ich teile alles, auch ziemlich private Sachen, also beispielsweise mit meiner Oma. Ich würde sagen, jeder kennt meine Oma, der mir folgt. Und das ist auch irgendwie lustig. Also meine Community fragt auch, ja, schon lange nichts mehr von Oma gesehen. Wie geht's dir denn? Also bei mir würde ich sagen, sind da fast keine Grenzen. Ich teile schon sehr, sehr viel.
Ist denn die Oma darüber informiert, welche Auswirkungen, welche Konsequenzen das Leben als Instagram-Oma, in Anführungszeichen, denn so hat?
Also meine Oma hat auch Instagram und das Lustige ist, wenn ich da manchmal abends zu ihr in die Wohnung gehe und dann höre ich mich selber schon reden oder andere, also die folgt auch ein paar anderen Influencern und das ist so lustig, dann sitzt sie wirklich auch abends auf ihrem Sessel und guckt Instagram-Stories, wenn ich reinkomme.
Okay, ich probiere mal gerade noch mal ein Stück weit zu differenzieren, also Beruf und privat und persönlich. Persönlich wäre dann alles das, was mit dir selbst zu tun hat und mal, welche Musik dir gefällt, welche Stammessen es bei dir gibt, wobei das dann fast schon beruflich ist, oder? Die Grenzen sind verschwimmend.
Ja, würde ich schon sagen. Also definitiv ist ja eigentlich eins so, weil das, was ich den ganzen Tag mache, mein privates Leben ist auch gleichzeitig Beruf, wenn ich einen Sonnenuntergang teile und mit Freunden da bin zum Beispiel.
Und den Freunden geht das nicht auf den Keks, dann ständig zu sehen, das Ganze muss in die weite Welt?
Nee, also ich habe zumindest mal keine Freunde, die es nervt. Ich glaube, sonst wären sie auch nicht meine Freunde. Ja. Weil es einfach zu mir dazu gehört.
Ich versuche mir das so vorzustellen, dass der Wecker klingelt und was ist dann morgens, der erste Griff geht?
Tatsächlich nicht ans Handy. Oh. Also morgens ist erstmal bei mir die erste Stunde handyfreie Zeit. Weil ansonsten den restlichen Tag bin ich natürlich am Handy, aber morgens habe ich mir das jetzt so angewöhnt, seit einem Jahr ungefähr, versuche ich schon erstmal meine Morgenroutine zu machen und dann wirklich auch erst ans Handy zu gehen.
Gibt es denn in der Tat im Laufe eines Tages mehrfach diese handyfreien Zeiten?
Kommt immer drauf an, was auf meiner To-Do-Liste steht, sage ich mal. Aber es gibt schon öfter mal zwischendurch dann so 2-3 Stunden, wo ich bewusst das Handy weglege, weil ich andere Dinge zu tun habe und das dann natürlich ablenkend ist, wenn das nebendran liegt. Dann greift man doch immer mal zum Handy.
Es gibt ja welche, die stellen irgendwelche Erinnerungstöne und Nachrichtentöne nicht aus. Wie machst du das?
Bei mir gibt es gar keine Töne. Also bei mir wird auch gar nichts angezeigt. Also da ist alles komplett ausgeschaltet.
Wie viele Nachrichten bekommst du denn über Instagram, so persönliche Nachrichten, pro Tag?
Ich würde sagen, es variiert, je nachdem auch, was ich in die Story poste. Aber 70 bis 80 plus minus.
Und die beantwortest du dann auch alle?
Ja, ich gebe mein Bestes.
Wie viel Zeit kostet das?
Ich würde mal sagen, ich bin so 2 Stündchen mit Nachrichten beschäftigt. Das sind auch meistens nur kurze Fragen, beispielsweise, woher ist die Jeans, woher ist der Haarreif, wie machst du nochmal dein Frühstück? Also wirklich so ganz easy Fragen, die man auch schnell beantwortet hat.
Schreibst du dann die Nachrichten oder diktierst du die Nachrichten?
Oft schicke ich eine Sprachnachricht, je nachdem, wie die Frage ist. Wenn das eine Frage ist, die eine etwas ausführlichere Antwort benötigt, dann schicke ich gerne eine Sprachnachricht, was dann auch immer mega cool bei den Followern ankommt, weil das halt wirklich keine Story ist, sondern eine persönliche Nachricht an die Person. Aber wenn das jetzt nur zum Beispiel, woher ist die Hose, dann schreibe ich kurz zurück, okay, die ist von so und so.
Wie verhält sich das mit Kommentaren? Also wenn du ja Content produzierst und jemand kommentiert dann diesen Content, Kommentare wollen ja auch beantwortet werden.
Ja, da muss ich sagen, da bin ich manchmal ein bisschen nachlässig. Also die letzten Wochen habe ich mir das nochmal auf die Stirn geschrieben, dass ich die Kommentare auch beantworte. Aber da gab es so eine Zeit, da war das ein bisschen untergegangen tatsächlich.
Merkt das die Community? Melden die sich dann und heben den Finger, hallo, ich bin auch noch da?
Nee, das passiert nicht. Da, wenn ich persönliche Nachrichten bekomme, die beantworte ich dann ja. Aber ich freue mich natürlich auch über Kommentare. Und deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal auf die Stirn geschrieben, die natürlich auch zu beantworten.
Ich habe ja gelernt, dass du dich von WhatsApp gänzlich verabschiedet hast. Warum?
Genau. Ja, jetzt seit einem Jahr habe ich kein WhatsApp mehr, weil ich war irgendwann an einem Punkt, wo, ich will jetzt nicht sagen, alles zu viel wurde, aber ich habe gemerkt, okay, ich muss irgendwie was verändern, ich muss einen Stressor aus meinem Leben entfernen. Und dann habe ich überlegt, was das sein könnte. Und da kam WhatsApp eigentlich als allererstes in meinen Kopf, weil das ist so was, was einem sehr nahe steht, würde ich sagen. Morgens Augen auf und erstmal in WhatsApp reingegangen. Und dann war direkt schon eine halbe Stunde weg, manchmal auch eine Stunde, je nachdem, was da für Nachrichten waren. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein enormer Zeitfresser. Und die Leute, die einem bei WhatsApp schreiben, die erwarten auch direkt eine Antwort. Weil die sehen dann, Nachricht ist zugestellt, dann kommen Fragezeichen und irgendwie ist so, ja, die Menschen wollen da direkt eine Antwort. Und ich hatte auch immer das Bedürfnis, direkt dann zu antworten, um dem gerecht zu werden. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich brauche ich das WhatsApp nicht. Die Leute können mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen und habe es gelöscht.
Und seitdem hast du nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen?
Absolut gar nicht. Also ich würde es mir nicht mehr machen.
Und WhatsApp-Gruppen, in denen man das nächste Jahrgangstreffen organisiert, aus denen man dann raus ist?
Ja, das ist natürlich schade, aber die Menschen, mit denen ich zu tun habe und die mir wichtig sind, die haben ja trotzdem meine Handynummern. Ich habe zwar kein WhatsApp mehr, aber mich gibt es ja noch. Man kann mich anrufen und man kann mir eine SMS schicken.
Also die Botschaft lautet, das Handy funktioniert auch ohne WhatsApp.
Ja, definitiv.
Okay. Inwiefern hat denn dein Alltag sich dank Social Media verändert?
Puh, da ich jetzt schon so lange das mache, kann ich es gar nicht mehr so genau sagen. Wobei seit 2019 mache ich es hauptberuflich. Da hat sich dann schon nochmal, ich bin halt noch mehr am Handy seither. Also vorher, als ich natürlich gearbeitet habe, 8 Stunden Bürojob, da war ich dann nicht am Handy, zwischendurch mal in den Pausen. Aber mittlerweile dann natürlich schon mehr.
Ist denn, wenn du jetzt sagst, ich habe das vorher ja nicht hauptberuflich gemacht, ist denn dann jetzt ein normaler Arbeitstag für dich auch so angelehnt, wie man das in Deutschland gelernt hat? Nämlich ein Arbeitstag dauert 8 Stunden, man hat eine Pause von einer halben Stunde und so.
Leider ist das nicht mehr so. Der Arbeitstag hat jetzt, ja, ich würde schon mal sagen, so 14, 15 Stunden eher. Aber natürlich kann ich auch zwischendurch sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal eine halbe Stunde raus. Muss man aber auch bewusst machen. Also mache ich jetzt auch seit einigen Monaten, aber zuvor war das dann wirklich so, okay, 5 Uhr klingelt der Wecker und bis 21 Uhr eigentlich durchgehend irgendwie was gemacht. Und jetzt ist es schon so, dass ich mir bewusst dann zumindest 2 kleine Pausen einplane. Klappt nicht immer, aber ich arbeite dran.
Wie verhält sich das denn in der Tat mit dem Abschalten? Also für die meisten ist ja nicht viel Arbeit das Anstrengende, sondern dass der Kopf das nicht alles verarbeiten kann, was man so im Laufe des Tages alles erlebt hat. Inwiefern nimmst du dir denn Auszeiten und ist das überhaupt möglich, bei 24/7 sich eine Auszeit zu gönnen?
Ja, es ist möglich, aber trotzdem würde ich sagen, kann ich vom Kopf her dann selten komplett abschalten, weil man hat es immer so im Hinterkopf, was auch die nächsten Tage noch ansteht, was man vielleicht später noch machen muss. Man hat ja auch Verpflichtungen mit Kooperationspartnern, je nachdem, wenn irgendwie was gepostet werden muss zu bestimmten Uhrzeiten, zu bestimmten Tagen. Und wenn man auch noch was vorproduzieren muss, das ist alles mehr Arbeit, als es dann im Endeffekt aussieht. Also 15 Sekunden Reel kann auch mal 5 Stunden Arbeit bedeuten im Vorgang. Und ja, da würde ich schon sagen, es ist schwer, komplett abzuschalten. Aber auch da bin ich schon dran am Arbeiten, dass das besser wird.
Produzierst du denn auch Inhalte vor? Also in der Unternehmenswelt ist das ja völlig normal. Mhm. Aber lässt sich das bei dir auch darstellen, da du ja deinen ganzen Tagesinhalt ja auch teilst?
Ja, also die Stories sind jetzt nicht geplant, aber was jetzt die Feedposts angeht, plane ich das schon vor. Ich könnte es aber noch besser vorplanen. Also aktuell habe ich keinen Contentplan, steht aber jetzt auf meiner Liste, möchte ich jetzt auf jeden Fall diesen Monat auch umsetzen und die nächsten Monate das auch so handhaben, dass ich wirklich den kompletten Monat schon im Voraus plane und genau weiß, was ich an welchem Tag poste, weil das ein bisschen den Druck rausnimmt. So ist es jetzt, okay, ich stehe morgens auf und denke mir so, okay, was poste ich denn jetzt heute? Und deswegen macht es eigentlich schon Sinn, mit einem Contentplan zu arbeiten.
Inwiefern hast du denn dann Zugriff auf aktuelles Material? Also filmst du alles neu oder benutzt du viel Archivmaterial? Kann man überhaupt Archivmaterial verwenden, weil man sicher auch vom Outfit, von der Figur her verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade vor 2-3 Tagen noch ein paar Bilder gepostet von vor 2 Jahren. Also kann man mal machen, aber ich würde jetzt nicht jeden Tag was Altes posten. Also schon aktuellen Content, aber zwischendurch, wenn man vielleicht auch mal nicht die Zeit hat. Oder manchmal ist es ja auch ganz cool, Vorher-Nachher-Vergleiche zu posten, wo man dann auch im Archiv kramen muss, um Bilder, Videos von früher rauszusuchen und es dann zusammenzuschneiden mit aktuellen Bildern und Videos.
Mhm. Erwartet die Community ständig was Neues, was Aktuelles?
Ja, ansonsten wird es ja langweilig und ich würde mal sagen, die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt viele coole Content-Creator, die wirklich jeden Tag geile Postings abliefern mit Mehrwert und da möchte man natürlich ja auch mithalten und will ja auch guten Content liefern.
Sehr gutes Stichwort. Ich glaube, das interessiert auch viele Unternehmer und Führungskräfte, nämlich Mehrwert. Also welchen Mehrwert generieren wir denn für unsere User, für die Follower, für die Nutzer? Inwiefern denkst du denn im Kopf, wenn du etwas produzierst, an den Mehrwert für die Zielgruppe?
Eigentlich immer. Also ich überlege mir auch immer, okay, was haben meine Follower primär für Probleme und gucke dann, wie ich den Tipps dahingehend geben kann, finde ich definitiv ein wichtiger Punkt, weil deswegen folgen sie einem ja. Man ist ja eine Art Vorbildfunktion und deswegen macht man Social Media.
Wie kriegt man das denn hin, dass man auf 180.000 plus Follower steigt? Das ist ja für viele Unternehmen ja eine Wunschvorstellung, ein Traum, eine so große Reichweite zu haben, damit ja auch Einfluss nehmen zu können. Wie lange braucht man dafür und was muss man denn dafür tun?
Also bei mir ist es gestartet 2012. Es war nicht geplant. Ich habe einfach angefangen zu posten auf das, was ich Lust hatte damals. Irgendwann bin ich dann, also am Anfang gestartet mit Fashion-Postings, meine Outfits gezeigt und dann irgendwann wollte ich ein Sixpack haben. So ging das los, habe mich im Fitnessstudio angemeldet, erstmal in die Kurse gegangen, dann mit Krafttraining gestartet und diese komplette Journey habe ich auf Instagram geteilt und da sind immer mehr dann dazugekommen, die das interessiert hat und krass gewachsen bin ich damals, als ich jeden Morgen meine Haferbrei gepostet habe. Keine Ahnung, wieso. Also damals wusste noch nicht jeder, so was Haferbrei ist und wie man den macht. Oatmeal auch genannt. Und das habe ich jeden Tag gepostet und schön dekoriert. Ich würde sagen, damals war ich dann auch kurzzeitig Foodblogger. ja, und das hat den Followern dann gefallen. Damals hat man auch noch Bilder gepostet. Heute ist ja mehr Video-Content und Reels. Bilder laufen, würde ich mal sagen, kann man noch posten, aber laufen nicht mehr so gut. Und ja, dann sind immer mehr Leute irgendwie dazugekommen.
Das bedeutet, wenn ich jetzt mir Gedanken mache, wie kann man das auf ein Unternehmen übertragen, dass es eine Illusion ist, den Job eines Content-Creators nebenher zu machen. Fulltime-Job.
Ja, also wenn man es richtig machen möchte, definitiv. Also wenn man Mehrwert liefern möchte und regelmäßig posten will, also Minimum würde ich sagen 3-mal die Woche. Das ist so ein guter Meilenstein, den man sich erstmal stecken sollte. Und cool ist es natürlich, wenn man jeden Tag was postet, sowohl im Feed als auch in der Story. Aber nicht irgendwas, sondern eben auch guter Content mit Mehrwert.
Könntest du dir denn vorstellen, einen Social Media Manager, männlich, weiblich, einzustellen, der für dich diese ganze Arbeit macht, sodass du nicht mehr im System arbeitest, sondern am System arbeiten kannst? So, kann das jemand für dich übernehmen?
Jein. Ich könnte mir vorstellen, mir Unterstützung zu holen in Bezug auf den Content zu planen, den Contentplan zu erstellen. Aber umsetzen muss ich das Ganze natürlich selber, weil letztendlich muss ich ja dann auf den Videos drauf sein. Aber wir posten zum Beispiel auch Transformationen von unseren Klienten und das meistens auch in Real-Form. Und das zum Beispiel bereitet auch meine Mitarbeiterin vor. Also so einige Dinge kann man auslagern und auch was die Content-Planung angeht. Aber die Videos an sich mit Mehrwert, die muss ich dann natürlich schon selber produzieren. Aber auch das Schneiden könnte man auslagern. Rein theoretisch müsste ich sie nur filmen und könnte auch das andere abgeben.
Gibt es denn dann überhaupt noch sowas wie ein Hobby bei dir?
Instagram ist mein Hobby und das Training, alles drumherum, mein Online-Coaching, das ist Beruf und Hobby.
Mhm. Das heißt, wir reden auch hier nicht mehr von sowas wie Work-Life-Balance und auch nicht von der 4-Tage-Woche, sondern wir reden von Work-Life-Blending. Es geht alles ineinander über und das auch nicht in nur 4 Tagen.
Ja, das stimmt. Den Begriff höre ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal, aber so könnte man das sehr gut beschreiben.
Okay. In Deutschland scheint ja der Trend zur 4-Tage-Woche ja anzuhalten. Ich versuche das jetzt gerade im Kopf zu übersetzen auf deinen Job.
Ja, nur 4 Tage posten, 3 Tage frei. Kann man sicher machen. Könnte ich mir nicht vorstellen. aber ich meine jetzt als Unternehmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich poste Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, jede Woche, Freitag, Samstag, Sonntag kommt nichts, würde ich sagen, ist okay, kann man so machen, aber bei mir könnte ich es mir nicht vorstellen.
Welche Rolle spielt denn der Algorithmus? Also wie oft ein Post angezeigt wird, ausgespielt wird, wo im Feed erscheint, oben, Mitte, unten, entscheidet ja nicht mehr ein Mensch, sondern ja irgendeine Technologie, von der wir ja nicht wissen, wie sie funktioniert. Beschäftigst du dich mit der Funktionsweise von Algorithmen?
Ja, ich lese hin und wieder mal was drüber und man merkt auch, wenn man postet, was aktuell gut funktioniert, sage ich mal. Und aktuell sind es sehr, sehr kurze Reels, 3 bis 5 Sekunden. Einfach irgendeine B-Roll, also irgendein Video aus dem Archiv und einen Text drüber gelegt. Dann ist halt die Frage, okay, wo ist der Mehrwert? Meistens ist es dann so, dass man eine Hook schreibt in dem Reel und dann sagt, lies die Caption. Und in der Caption ist dann, also in der Bildunterschrift, ist dann der Mehrwert.
Also ich muss schon grinsen. Also Hook, Caption, Reel. Also Reel ist das Format. Hook bedeutet die Überschrift, die muss catchen, also sie muss fangen.
Ja.
Und Caption bedeutet die Beschreibung dazu.
Genau, die Bildunterschrift, ja.
Die Bildunterschrift. Okay. Du hast ja gerade so im Nebensatz gesagt, das, was aktuell gerade funktioniert, das bedeutet, alles das, was heute funktioniert, kann morgen schon nicht mehr funktionieren.
Kann sein. Also manchmal funktionieren auch andere Dinge. Auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen im Trend ist, kann es trotzdem sein, dass man jetzt irgendein anderes Reel schneidet, was vielleicht 30, 40 Sekunden dauert. Aber wenn das natürlich den Zuschauer catcht, dann wird er das auch zu Ende schauen. Und wichtig ist primär eigentlich, dass die Videos zu Ende geschaut werden und dann werden die auch vermehrt ausgespielt, weil das signalisiert, okay, scheint interessant zu sein, weil man es zu Ende guckt. So aktuell.
Inwiefern kannst du denn beschreiben, was so im letzten halben Jahr funktioniert hat und heute nicht mehr funktioniert?
Was auf jeden Fall extrem auffällt, ist, dass die Leute nicht mehr liken. Mittlerweile ist es so, man bekommt deutlich weniger Likes. Also auch wenn ein Reel beispielsweise 50.000 Aufrufe hat, also 50.000 Menschen haben sich das angeschaut und nur 300 haben das geliked. Mittlerweile ist es wirklich so, die Leute konsumieren das und schauen das, aber Likes werden deutlich seltener verteilt. Wenn ich jetzt nämlich auch mal zurückschaue, früher auf meine Bilder, die ich gepostet habe, hatte ich das 10-fache an Likes im Vergleich zu jetzt. Also das würde ich sagen, das hat sich enorm gewandelt und auch, dass man eigentlich nur noch Reels postet. Also ganz selten, dass ich mal Bilder poste.
Inwiefern hat das denn Auswirkungen auf dein Geschäftsmodell? Weil ein Unternehmen, das dich bucht, guckt ja normalerweise nach dem Engagement, also danach, wie viele Klicks, Likes, Kommentare und so weiter hat denn die Influencerin?
Ja, aber die gucken natürlich auch, was hat man für Follower? Ne? Sind das Frauen, Männer, wo kommen die her? Wie viele Story-Views hat man? Also die gucken natürlich auch auf andere Dinge. Und einigen Firmen ist es auch wichtig, klar, Reichweite ist der eine Punkt, aber auch, dass der Influencer das authentisch vermarkten kann und coolen Content macht. Ich würde sagen, teilweise ist die Reichweite nicht das Wichtigste, wenn der Content dann passt und der cool ist und der auch wirklich dann die Brand gut widerspiegelt.
Okay. Zum Ende hin würde mich in der Tat noch interessieren, wie viel du verdienst, ne? Und wann und von wem. Nee, Spaß beiseite. Wie funktioniert das Geschäftsmodell? Welche Möglichkeiten hat eine Influencerin, die wir aber Content Creator nennen, denn um Geld zu verdienen?
Also ich würde mal sagen, die gängigste Möglichkeit ist, dass man Kooperationspartner hat, Sponsoren. Für die macht man Beiträge oder Stories, also entweder buchen die einen Feedpost, Story oder beides. Und dafür wird ein fixes Honorar verhandelt. Also dass man zum Beispiel sagt, okay, jetzt im Mai 2x Feedpost, 3x Story, 3 Sequenzen und dafür bekommt man das und das. Und dann wird das festgehalten und das ist eigentlich so die gängigste Form.
Kann man denn Pi mal Daumen sagen, was ein Influencer mit 250.000 Followern für einen Post verlangt?
Ich glaube, man kann das nicht allgemein sagen, weil es auf die Reichweite ankommt. Weil mit 250.000 Followern sind Follower, aber man wird nicht bezahlt nach Follower. Viele glauben, dass es so ist, dass man anhand der Follower bezahlt wird, aber ich will jetzt nicht sagen, die Followerzahl ist scheißegal, aber eigentlich irgendwo schon. Weil letztendlich kommt es auf die Community an, die hinten dran steht. Und ich habe auch ein cooles Beispiel. Ich kenne eine Influencerin, nenne ich es jetzt auch mal, die hat nur 7.000 Follower und die arbeitet auch mit einer Firma zusammen, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und die hat den krassesten Umsatz gemacht von allen. Jetzt auch im Vergleich zu welchen, die 200.000 Follower hatten und sie mit ihren 7.000 Followern hat das 10-fach an Umsatz gemacht.
Wie geht das?
Weil sie wahrscheinlich eine sehr gute Community hat.
Okay. Was müsste denn ein Unternehmen mitbringen, damit es für dich interessant ist? Also derjenige, der dich jetzt heute gehört hat und gesagt hat und sich sagte, ich würde gerne mit der Jasmin zusammenarbeiten. Wie müsste der denn sein, dass er für dich interessant ist?
Es kommt drauf an, was das für eine Dienstleistung ist oder für ein Produkt. Also mir ist es wichtig, dass ich das auch authentisch vermarkten kann in dem Fall, weil meine Follower vertrauen mir. Und ich würde denen niemals irgendwie was zeigen oder vorstellen, wo ich selber nicht zu 100% hinten dran stehe, weil ich weiß, die vertrauen mir. Und wenn ich sage, das ist gut, dann kaufen die das oder buchen das. Und wenn das dann nicht gut ist, dann werde ich 1000 Nachrichten bekommen und das Vertrauen ist halt weg. Und das würde ich niemals missbrauchen. Deswegen, das ist halt das Wichtigste, dass die Brand zu mir passt.
Wunderbar. Ich entnehme deinen Stories, dass es bei dir regelmäßig Pizza gibt.
Korrekt, ja.
Was hat es damit auf sich?
Das ist eine gute Frage. Irgendwie muss man ja auf seine Kalorien kommen. Und Pizza liefert da doch schon einige Kalorien. Und zudem ist es gar nicht so ungesund, wie man denkt. Also mein Ziel liegt ja auch im Muskelaufbau und ich will fit sein und Leistung bringen. Und dafür muss man natürlich auch ordentlich essen. Also nur mit Hühnchen und Brokkoli funktioniert es dann nicht, Leistung im Training zu bringen. Da braucht man halt schon Power. Und ja, Pizza ist halt eine gute Proteinquelle, Kohlenhydrate, Fett ist natürlich auch mit dabei, aber grundlegend liefert die ordentlich Kalorien und Proteine. Das ist für mich das, was zählt.
Dann hätte ich gesagt, dann gucken wir jetzt, dass wir eine Pizza bekommen.
Ja, das klingt nach einem Plan.
Liebe Jasmin, vielen lieben Dank für die wunderbaren Einblicke. Danke, dass du heute im Kommunikationspuls warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.